Willkommen zu Gegen den Strom, der Podcast der Tagespost, bei dem einem so einiges entgegentreibt, mit dem emeritierten Abt Primas, Notker Wolf und Sigmund Gottlieb.
Lieber Notker, wir wollen heute über ein Thema sprechen oder sogar über mehrere Facetten eines Themas, die uns im neuen Jahr massiv beschäftigen. Das sind viele Streiks und das sind viele Demonstrationen in Deutschland. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen im Ausland, die sagen, ja, bei euch wird ja eigentlich nur mehr gestreikt, bei euch wird nur mehr demonstriert. Kommt ihr eigentlich überhaupt noch zum Arbeiten? Wenn man es Revue passieren lässt und die letzten Wochen und Monate sich betrachtet, dann war es einmal der sehr große und massive Bauernprotest. Dann waren es die Streiks der Lokführer und von Verdi, sozusagen, wo es eben um die Ausstattung der Löhne ging. Und schließlich als neuer Höhepunkt und so noch nicht in Deutschland erlebt, die großen Demonstrationen, vor allem an den Wochenenden vieler, vieler Menschen gegen Rechtsextremismus und auch gegen die AfD. Das ist eine ganze Menge, was Deutschland da im Augenblick erlebt. Arbeiten wir es mal ganz kurz ab und betrachten den ersten Bereich Bauernprotest. Was mir dabei aufgefallen ist, es gab zu Beginn eine Diskussion, die Bauern und sozusagen Rechtsextreme würden sich miteinander vermischen. Ich hielt diese Behauptung für falsch. Die Bauern und auch der Bauernverband hat sehr massiv darauf geachtet, dass eben das gerade nicht passiert. Und das war auch ein wichtiger Punkt, der die Glaubwürdigkeit dieser Demonstration ja eigentlich unterstrichen hat. Wie hast du diese Bauernproteste um dein Kloster herum, gibt es ja auch viel Landwirtschaft, erlebt?
Ich habe nicht konkret die Proteste erlebt. Ich bin zu keinen Sperrungen gekommen. Nun ja, man wohnt ja im Kloster und ist in der Klausur, da spürt man das nicht so sehr. Aber ich habe das sehr verfolgt, weil wir selber eine große Landwirtschaft haben. Ich habe mich dort mit unseren Leuten unterhalten und die sagten auch, die Reduzierung der Subventionen für den Agrardiesel, das ist nur mehr der Tropfen, der das Ganze zum Überlaufen gebracht hat. In Wirklichkeit geht es um die Achtung auch der ganzen Arbeit, die die Bauern für uns einbringen, die Landwirte.
Glaubst du, dass das nicht ausreichend der Fall ist, dass die bäuerliche Arbeit, die Bedeutung der Landwirtschaft, ja auch für den Umweltschutz, für die Ernährung, dass die bei Regierung und auf politischer Seite nicht angemessen wahrgenommen und geschätzt wird?
Also ich habe schon den Eindruck, dass die Anordnungen, die kommen, nie von Menschen gemacht sind, die mal unter einer Kuh gesessen sind oder die mal über Ernte einfahren mussten.
Kann man ja auch nicht von jedem Politiker und jeder Politikerin verlangen, dass sie schon mal unter einer Kuh saß.
Wäre es doch recht gut, mal konkrete Erfahrungen zu haben. Was jetzt die Bauern sehr verstört hat, natürlich auch, kommen neue Regeln, also die Ställe müssen dann wieder neu gebaut oder umgebaut werden. Und während man das tut, man haut eine Menge Geld rein, kommen schon wieder neue Anordnungen. Da müssen schon wieder die Boxen für die Schweine breiter gemacht werden und vieles andere. Es ist keine Planungssicherheit mehr bei den Bauern
da. Also was du da kritisierst, ist ja etwas, was wir schon bei anderen Themen festgestellt haben, etwa dem Energiegesetz. Es fehlt an der Nähe zur Realität. Es fehlt an Planungssicherheit, es fehlt an Belastbarkeit von Entscheidungen, die dann sehr schnell wieder zurückgenommen werden. Nun gab es ja viele Beobachter, die haben auch gesagt, als sie diese massiven Demonstrationen mit Tausenden von riesengroßen Traktoren und Landmaschinen gesehen haben, sagten, ja, also wenn ich mir das hier anschaue, also die Ärmsten, kommen da ja wohl nicht zur Demonstration zusammen.
Nein, sicher nicht. Aber es ist heute, die Bauernhöfe müssen sich vergrößern, sonst rentiert sich auch nichts mehr. Was natürlich wirft man ihnen gleich wieder die Gier vor, aber das kann ich bei jedem Unternehmen sagen, das expandiert. Und sie haben es nicht unbedingt leicht. Und das muss heute ja auch alles digitalisiert werden, es muss alles abgerechnet werden. Und die haben am Schluss auch so einen Stoß am bürokratischen Material zu erledigen.
Nun haben wir ja gesehen, es hat zu etwas geführt. Die Regierung hat zum Teil, nicht alle, aber einen Teil der Entscheidungen gegen die Landwirte zurückgenommen. Und das führte natürlich dazu, dass sich viele andere soziale Gruppen im Land natürlich auch die Frage stellen, wenn es den Bauern gelungen ist, Einfluss zu nehmen auf Regierungsarbeit, warum sollen wir das dann nicht auch tun? Also müssen wir hier nicht erwarten oder vielleicht sogar befürchten, ich sage mal, eine neue Volksbewegung, für mehr materielles Wohlergehen einzelner Gruppen, wofür sicher vieles spricht, aber wo es natürlich auch Grenzen der Aktionen gibt.
Es kommt immer auf die Verhältnismäßigkeit an. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, die GDL, also die Gewerkschaft dieser Lokführer, es war gerade dieses Chaos des Schnees vorbei, 2 Tage später schon wieder ein Streik, wo die Leute angefangen haben aufzuatmen. Unsere Schüler konnten immer noch nicht in die Schule gehen. Das ist eine Blockade sondergleichen. Und wenn man sich vorstellt, dass eine solche Gewerkschaft, ja, ich habe mal gelesen, 6.000 Mitglieder hat und damit aber so ein Gewerkschaftsboss ein ganzes Land gemäß seiner Willkür an der Hand hält, wieso, dass das ganze Land wie Marionetten zu tanzen haben, dann finde ich das unverhältnismäßig. So sehr ich auch verstehe, dass man wieder für bessere Löhne streikt, ja, sie wollen ja auch weniger arbeiten, aber mit demselben Lohn. Und was ich doch sehr bedenklich empfinde, einen Streik zu machen, bevor man sich an einen gemeinsamen Tisch setzt, bevor man verhandelt.
Also was mir aufgefallen ist und was mir auch missfallen hat, dass man doch eine große Zahl von Bürgerinnen und Bürgern sozusagen in Geiselhaft genommen hat und es überhaupt keine Rolle in den Überlegungen gespielt hat, ob die jetzt von A nach B kommen, ob Kinder, deren Eltern sich kein Auto leisten können mit der S-Bahn, es ging ja auch um den Nahverkehr, von A nach B, also zur Schule kamen.
Wir spüren das bei unserem Gymnasium.
Ja.
Die müssen ja auch von der Umgebung herkommen.
Ja. Ist ja auch ein, wenn du so willst, wenn man es weiter definiert, ist es ein Eingriff in Bildungschancen.
Absolut, absolut. Die verhindern, dass wie in der Corona-Zeit mit dem Lockdown konnte man ja auch nicht mehr in die Schule gehen.
Corona ist dein Lieblingsthema, das habe ich schon während der letzten Podcasts festgestellt.
Ja. Aber nochmals dazu, ich finde es einfach unangemessen, so sehr ich Verständnis habe für die Lohnforderungen. Und ich weiß ja nicht, wie die Chefs das alles sehen, wie viel Boni sich die dabei immer noch in die Tasche stecken. Weiß nicht, wie es da mit der Gerechtigkeit aussieht und mit gerechtem Lohn. Aber irgendwann kommt auch die Grenze. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass es den Weselski mit Stolz erfüllt, ein ganzes Land im Griff zu haben. Besser als der Bundeskanzler das kann.
Ja, es ist, ja gut, es ist auch eine Macht. Eine Frage der persönlichen Macht. Setze ich das durch? Setze ich das für meine Klientel durch? Aber was eben dabei von ihm und auch in vergleichbaren Fällen anderer Streiks, etwa bei Verdi, wie ich finde, nicht berücksichtigt wird, das ist die Grenze dorthin, wo die kritische, sogenannte ja. kritische Infrastruktur beginnt. Also nochmal das Beispiel. Die Kinder müssen mit der S-Bahn zur Schule fahren. Alte Menschen müssen mit dem Regionalzug zum Arzt fahren, ja. weil sie eben keine anderen Fahrzeuge mehr zur Verfügung haben. Das können sie dann nicht. Das ist ein Eingriff in das Leben.
Ja. Oder
im wahrsten Sinne des Wortes in das Leben.
Arzttermine sind festgelegt. Ja. Die kann ich nicht ohne weiteres verschieben. Wenn mir dann einer sagt, ah, Sie können doch Ihre Termine verschieben,
ja.
dann bekomme ich die Wut.
Ja.
Weil ich sage, haben denn diese Leute so viel freie Zeitfenster, dass sie beliebig hin und her schieben können? Wir haben ein bisschen was zu tun, glaube ich auch. Und das geht die ganze Bevölkerung an.
Also ich finde, in einer Gesellschaft, in der wir immer wieder gerne von Respekt reden, in der auch unser Bundeskanzler schon im Wahlkampf vor der letzten Bundestagswahl immer wieder das Wort Respekt in den Mund genommen hat, sehen wir hier doch Verhaltensweisen von Funktionären und von kleinen Angestelltengruppen, die ja in hohem Maße rücksichtslos sind, die auf die Mehrheit, eine Minderheit nimmt auf die Mehrheit keine Rücksicht mehr. Das ist ja ein Thema, das wir in anderen Bereichen ja auch immer wieder haben, dass Minderheiten sozusagen den Mehrheitswillen bestimmen wollen.
Ja. Ich glaube auch, dass der Respekt etwas verloren gegangen ist, ohne Pessimist zu sein, aber durch den Individualegoismus und hier auch durch den Gruppenegoismus, da geht's zunächst um meine Ansicht, um mein Wohl, da die anderen sind mir egal. Und das halte ich für sehr bedenklich. Vielleicht ist es auch ein Zeichen, dass das Christentum am Verdunsten ist. Da gab es noch die Nächstenliebe.
Mhm. Und ein das ist ein interessanter Gedanke, ja.
Und ein Grundprinzip ist da von der Nächstenliebe, den anderen zu achten.
Mhm.
Und meine Freiheit endet eben da, wo die Freiheit auch des anderen beginnt.
Also im Grunde, Notke, geht es ja bei diesen Streiks um das Erhalten einer Daseinsvorsorge für Schwächere, zu denen Kinder und Jugendliche gehören, zu denen aber auch ältere Menschen gehören, die Versorgung brauchen und auf die keine Rücksicht mehr genommen wird. Also man sorgt sich nicht mehr um diese Menschen, sondern man versucht, die eigenen Interessen für die einiges spricht, keine Frage. Ja. Natürlich haben die Lokführer bei ihrer Arbeitsbelastung das Recht, mehr Lohn einzufordern, aber es steht in keiner Relation zu anderen Gruppierungen.
Es ist Chancenungleichheit. Die anderen Gruppierungen haben keine Lobby. Das macht es aus. Die können keine Demos veranstalten. Ich habe immer gesagt, wer macht mal endlich eine Demo, dass die Züge wieder fahren?
Ja. Aber und die Demonstrationen sind natürlich auch ungleich verteilt auf die Arbeitnehmer. Ja. Je nachdem, wie stark sie gewerkschaftlich organisiert sind oder es nicht sind. Also ich kann mir viele Gruppen vorstellen, die sagen, ich hätte auch gerne jetzt eine so starke Interessensvertretung an der Spitze, dass ich auch bessere Chancen auf Lohnerhöhungen habe oder hätte.
Ich meine, die Forderungen nach Lohnerhöhungen sind durchaus verständlich. Die Inflation lässt ja die letzten Erhöhungen wieder zerbröseln.
Ja, wobei man ja sagen muss, wir haben auf der einen Seite dann unter Umständen einen Lohnzuwachs für eine kleine Gruppe von Menschen, denen das gegönnt sei. Wir haben aber einen wirtschaftlichen Schaden für das ganze Land. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat dieser Lokführerstreik alleine bei dem Frachtvolumen sozusagen einen wirtschaftlichen Schaden von 100 Millionen pro Tag erzeugt. Und das ist ja für den Wirtschaftsstandort Deutschland, dem es ja ohnehin, wie wir wissen, auch im europäischen Vergleich nicht gut geht, eine Katastrophe, so etwas herbeizuführen.
Ja, jetzt, wo wir schon bei diesen europäischen Ländern das Schlusslicht bilden, da noch einen Schaden nach dem anderen zuzufügen, das ist schon sehr bedenklich.
Also eigentlich ist es doch so, dass die Schwelle, einen Streik zu beginnen, eigentlich von einem Tag zum nächsten immer weiter sinkt. Ja. Es gibt keine Schwelle mehr, ab der man sich überlegt, kann ich das jetzt noch tun? Schade ich da der Allgemeinheit zu sehr oder kann ich es
Da kommen nicht? Dann natürlich die Überlegungen auf, neue Regeln für das Streikrecht zu finden.
Ja.
Das Streikrecht irgendwo zu ändern, damit die Grundsicherung der Bevölkerung gewährleistet bleibt.
Ich frage mich auch, ob solche Streiks letztendlich weitere Mitglieder sozusagen in die Gewerkschaften hineinbringen oder eher nicht. Man muss ja sagen, Gewerkschaften haben in den letzten Monaten doch einen ziemlichen Zulauf, auch aus unterschiedlichen Gründen gehabt. Aber wenn ich mir diese Entwicklung anschaue, frage ich mich, ob das eine Angelegenheit von Dauer sein wird.
Was mich so ganz nebenbei bei diesen Streiks am meisten ärgert, wenn es jetzt um weniger Arbeitszeit geht, es sieht so aus, als ob Arbeit immer was Negatives sei. Als ob da ein Fluch drauf liegt, noch aus der Vertreibung aus dem Paradies, statt dass es eine Freude ist, auch zu arbeiten. Jetzt wird mir natürlich gleich einer sagen, ja, du kannst, hast gut reden, aber du brauchst nicht diese mechanischen, langweiligen Arbeiten zu machen. Aber die werden jetzt schon bald wieder von Automaten ja auch übernommen.
Ja.
Aber Arbeit ist eigentlich eine Erfüllung auch des Menschen.
Ja, und hat auch etwas mit Würde zu tun. Ja. Und ist natürlich empfinden das unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Tätigkeiten anders. Ja. Sagen also, das, was ich jetzt jeden Tag tue, ist etwas, womit ich nicht mit vollem Herzen dahinter stehe. Das ist meine Pflicht, das tue ich, um Geld zu verdienen. Ja. Also die große Neigung ist möglicherweise nicht dahinter. Aber auch von außen betrachtet hat natürlich auch dieser Mensch, der eine solche Tätigkeit ausführt, eine genauso wichtige Verantwortung für das Gemeinwesen wie der Universitätsprofessor oder wie der Abt oder wie der Unternehmenslenker. Ja. Ist doch keine Frage. Ich finde, es ist eine Frage der Betrachtung.
Ja, die Perspektive macht es auch da wieder aus.
Du hast gerade gesagt, Notke, wir bräuchten ein neues Streikrecht, das eben diese Grenzen irgendwie klarer definiert. Und vermutlich kann ein solches Streikrecht ja nicht per Ordre de Mufti in irgendeiner Weise organisiert werden, sondern muss oder müsste durch das Parlament eigentlich.
Und da bräuchte es eine ausführliche Diskussion, nicht nur, dass ein neues Gesetz durchgepeitscht wird.
Für die wir uns diese Diskussion ja seit Angela Merkel eigentlich keine Zeit mehr nehmen. Denn Angela Merkel war die präsidiale Kanzlerin.
Und hat immer gesagt, basta, Alternativ, nicht basta,
das basta war Gerhard Schröder, der hat ihr das beigebracht.
Aber sie hat alles als alternativlos bezeichnet.
Als alternativlos hatten wir schon mal hier als Thema auch im Podcast. Und dann haben wir, Notker, natürlich jetzt noch eine ganz andere Dimension von Demonstrationen, bei denen ich mir noch nicht ganz im Klaren bin, wohin sie führen werden, was sie erreichen werden und in welche Richtung sie gehen werden. Es sind die großen Demonstrationen der letzten Wochen und Monate gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD. Zunächst mal muss ich sagen, dass ich ein sehr, sehr gutes Gefühl habe, dass auf einmal doch sehr viele Menschen, die vorher sich nicht zu irgendetwas bewegen ließen, die nicht engagiert waren, die einfach in dieser elendigen Gleichgültigkeit verharrten, dass die jetzt plötzlich sagen, jetzt bekennen wir Farbe und zeigen, dass wir dagegen sind. Wir wollen keine Rechtsextremen mehr haben. Wir wollen, dass die verschwinden. Und ich finde es so ein, ich nenne es jetzt mal Volksaufstand, ist schon was finde ich sehr Beeindruckendes.
Es ist sehr beeindruckend. Mich hat das erinnert an die damalige Zeit der Fußballweltmeisterschaft hier, die Begeisterung Deutschlands. Ja. Wir sind Deutsch und wir können das. Wir sind auch offen, wir sind freundlich.
Ja.
Das hat ja auch ganz Deutschland bewegt. Und jetzt, dass hier auch eine Bewegung auftritt, dass die behauptet, wir sind und verteidigt, wir sind demokratisch. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Wir sollten aber nicht vergessen, Deutschland hat 83 Millionen Einwohner.
Ja.
Und es waren circa 1,5 bis 2 Millionen Demonstranten.
Wobei man natürlich sagen muss, das ist jetzt nun wieder die, sagen wir, positive Seite medialer Vervielfältigung. Natürlich spielen die, und darüber bin ich sehr froh, eine starke Rolle auch in der medialen Betrachtung. Ja. Also die Multiplikation dieser Ereignisse gegen Rechtsextreme ist schon bemerkenswert und damit möglicherweise auch die Wirkung.
Ja, aber du sagst zu Recht gegen Rechtsextreme.
Ja.
Bedenklich wird's eben, wenn es gegen rechts heißt. Hat ja jetzt viele Parolen gegeben, weg mit rechts. Ja, soll mal alle links sein.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Der ist mir vom ersten Tag an aufgestoßen, als ich ein Motto über vielen Demonstrationen formuliert sah, das hieß gemeinsam gegen rechts.
Ja.
Und da muss ich sagen, das nimmt einer solchen Demonstration oder solchen Demonstrationen ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit. Denn rechts ist demokratisch,
ja,
genau wie links auch demokratisch ist.
Oder hoffen wir es.
Oder hoffen wir es, aber ja, das fällt mir ohnehin aus und das hat der frühere Bundespräsident Joachim Gauck, den wir sicher beide sehr vermissen, mal sehr deutlich gesagt, indem er sagte, auf der linken Seite machen wir traditionell einen klaren Trennungsstrich zwischen linksdemokratisch und linksextrem. Und linksextrem. Genau. Auf der rechten Seite geht das irgendwie in der Diskussion ineinander über. Also konservativ ist rechts, ist rechtsextrem, ist rechtsradikal. Also das wird miteinander verwoben und führt dazu, und das finde ich ist in der politischen Diskussion sehr ungerecht und auch schädlich und demokratieschädlich, dass die konservative Seite, die man ja auch an Parteien festmacht, CDU, CSU, FDP, dass die im Grunde hier desavouiert
Ich
wird.
Denke, es wäre an der Zeit, dass diese Parteien aufstehen und sagen, auch wir denken rechts, aber nicht rechtsextrem. Wir sind konservativ und wirklich ihre Werte auch unterstreichen. Und die Probleme angehen, die sagen, wir wollen nicht nur demonstrieren, wir wollen sachliche Lösungen finden.
Ja, und dann ist mir noch eines aufgefallen. Ich finde das natürlich eine sehr gute Sache, wenn sich unsere prominentesten Politiker an die Spitze dieser Demonstrationen setzen und sagen, auch wir geben ein klares Bekenntnis gegen Rechtsextremismus. Die machen ja dann diesen klaren Unterschied an der Spitze, geben dieses klare Bekenntnis ab. Man darf aber nicht vergessen, finde ich, dass natürlich die sich da jetzt vorne an die Spitze dieser Bewegung stellen, verantwortlich sind für den Zustand unseres Landes und damit auch verantwortlich sind für den Höhenflug und den Aufstieg der AfD.
Sie sind mit Ursache auf jeden Fall.
Mit Ursache und eine Präsenz auf einer Demonstration ersetzt nicht die harte, finde ich, politische Arbeit.
Ja, und der Bundeskanzler hat ja gesagt, er sei gegen rechts. Er hat nicht rechtsextrem gesagt. Hat sich gefreut darüber, dass so viele Demos gegen rechts sind.
Ja, also es wäre sicher fatal. Und ich finde, da hätten auch die Kirchen irgendwo ein Stück Aufklärungsarbeit zu leisten. Es wäre fatal, wenn wir plötzlich zwei Gruppen von Demonstranten gegen Rechtsextreme hätten, nämlich die guten sozusagen linken Demonstranten und die, naja, halt vielleicht noch so geduldeten rechten Demonstranten. Und es gab ja in München das Beispiel auf einer Veranstaltung, dass eine der Organisatorinnen, wenn ich das richtig sehe, gesagt hat, also die CSU ist hier eigentlich nicht erwünscht. Ich finde das einen Riesenskandal.
Ja, aber das lässt man alles durchgehen. Ich meine, das wäre noch eine weitere Kritik an den Demos. Sie sind alle gegen. Ich möchte endlich mal wieder eine Demo haben für etwas.
Ja, hättest du da einen produktiv-konstruktiven Vorschlag?
Ja, für mehr Diskurs, Diskussion in unserer Gesellschaft wieder, gerade auch seitens der Regierung. Die Bevölkerung mitzunehmen. Mhm. Die zischen ja alle wie so Galoppgäule vorne weg und meinen, sie hätten es schon richtig und sehen gar nicht, dass der Kahn hinten schon längst stecken geblieben ist. Mhm.
Wir hatten das ja schon mal diskutiert, auch hier im Podcast, dass unsere Politiker insgesamt und Politikerinnen, aber vor allem die das Regierungsteam natürlich viel, viel mehr Zeit darauf verwenden müssten, um den Menschen zu erklären, warum manche Dinge eben länger dauern, bis sie gelöst werden, weil sie heute viel komplizierter sind, als das früher der Fall war. Ja. Das geschieht aber nicht. Ich kann es zum Teil auch verstehen,
so ist es. Und trotzdem, ich glaube, so einen Druck muss man aushalten.
Ja.
Dafür ist man auch gewählt.
Würdest du sagen, wenn du auf diese Demonstrationen schaust, von denen wir uns ja wünschen, dass sie noch lange anhalten werden und in richtiger Weise auch organisiert werden, also auch, sagen wir jetzt mal, politisch ausgeglichen organisiert werden, würdest du sagen, Emotion, wie sie auf diesen Demonstrationsveranstaltung zum Ausdruck kommt, ist etwas Gutes natürlich, aber sie ersetzt nicht die Auseinandersetzung in der Sache und sie ersetzt vor allem nicht durchdachte Politik.
Emotionen müssen auf die Ebene der Vernunft gehoben werden.
Ja.
Und da wird diskutiert. Da sieht man auch, wie komplex eine Sache ist, dass es diese einfachen Lösungen nicht gibt, die uns ja auch die AfD vorschlägt, diese einfachen Lösungen. Ich meine, die sogenannte Remigration ist ja etwas Grausames.
Ja, ein grausamer Begriff, sondern menschenverachtend in der Wortwahl und damit natürlich auch in der Denkweise.
Aber ich habe gelesen, einer der Teilnehmer behauptet, das sei überhaupt nicht die Rede gewesen davon. Das ist Geheimtreffen, haben immer das Problem. Darum wollen wir ja auch in der Demokratie Offenheit, Transparenz. Geheimtreffen haben den Nachteil, dass man halt hinterher alles behaupten kann.
Ja, in der
für
Tat.
Für und gegen.
Natürlich. Und es ist natürlich auch ein Thema, das sich medial sehr fortschreibt und ausbreitet und oft eben die Recherche möglicherweise nicht bis zum letzten Punkt vorangetrieben wird, weil es vielleicht möglich ist. Notker, wenn du auf diese Demonstrationen schaust, wenn du auf diese Streiks schaust, wenn du auf diesen Bauernprotest schaust, sie alle haben irgendwie aus unterschiedlichen Motiven gemeinsam, dass sich irgendwo etwas bewegt gegen das Establishment. Also entweder gegen den Arbeitgeber bei der Bahn oder gegen den Arbeitgeber bei der Lufthansa oder gegen den Staat durch die Bauern oder gegen eine Partei, die wir nicht und eine politische Richtung, die wir nicht unter uns haben wollen, wie bei den Demonstrationen gegen die Rechtsextremen. Wenn man da einen Strich drunter macht, ist das so der Beginn einer neuen Bewusstwerdung bei den Menschen? Sowas wie Roman Herzog hat mal von einem Ruck in ganz anderem Zusammenhang gesprochen, der durch das Land gehen muss. Ist da eine neue Volksbewegung zum Teil organisiert, von Funktionären, zum Teil nicht organisiert? Entsteht da so etwas, was man so definieren könnte, oder wäre das zu weit gedacht?
Manchmal habe ich fast den bösen, boshaften Eindruck, die Leute haben durch weniger Arbeitszeit mehr Zeit zum Demonstrieren.
Ja.
Aber das ist zu boshaft. Nein, ich denke, es ist gut, wenn sich eine Gesellschaft wieder politisiert und diskutiert und streitet. Aber man sollte auch Streit nicht alles gleich für bare Münze nehmen.
Mhm.
Und da habe ich immer meine Bedenken bei Demos. Es war seinerzeit schon in meiner Zeit als Student hier, ich sag, wenn ich da auf der Demo mitgelaufen wäre, hätte ich mein Hirn am Eingang ablegen müssen.
Ja.
Dass wir uns mitreißen lassen dann von Emotionen und nicht mehr so uns zurücklehnen und doch mal fragen, stimmt das alles?
Du sprichst von deiner Studentenzeit. Wenn ich dich als Kirchenmann frage, ihr neigt nicht zur Demonstration, oder? Oder gibt es sowas in der Geschichte, das mir entgangen wäre?
Ja, doch, es hat ja immer schon einen Savonarola gegeben und mehrere Leute von
der Sorte. Gut, Einzelkämpfer, ne?
Ja.
Ja.
Aber Großdemonstrationen.
Das mögen,
ja,
das mögen die Kardinäle nicht.
Kirchenobere nicht so gern, die wollen lieber Ja-Sager. Aber das ist eigentlich eine traurige Angelegenheit. Was wir auch in der Kirche brauchen, sind selbstständig denkende Leute, auch die sich dann vielleicht, ja, man kann es nicht so machen wie bei den Demos, aber die letzten Endes doch ein Ohr finden bei den Verantwortlichen. Mhm. Denn was ich selber erlebt habe auch, da wird einfach so im salopp über die Deutschen oder andere geredet, und als ob das lauter kleine Buben wären.
Mhm.
Als einmal eine Gruppe von Äbten einen Zugang haben wollte zum Papst, ist sie abgewimmelt worden. Was wollen denn diese Chierichetti, diese Ministranten?
Wann war das? Bei welchem Papst?
Aber ich muss nur sagen, es ist einfach unverschämt, so etwas. Und da dürfen wir nicht mehr nachgeben. Da muss einfach Widerstand kommen.
Ja. Zum Schluss nur der Begriff fiel mir gerade ein. Der passt auch auf viele Themen, die wir jetzt gerade diskutiert haben. Dieser Begriff, hat ein Kollege irgendwann mal gebraucht, den finde ich sehr gut. Und zwar, der sprach vom überschießenden Guten.
Ja.
Also das Gute, das gut gemeinte, das über das Ziel hinausschießt.
Ja.
Musst du da als Kirchenmann nicht Widerspruch anmelden, oder ist das für dich nachvollziehbar, dieser Gedanke?
Ach, ich nehme es zunächst einmal gelassen hin.
Ja.
Und würde sagen, die Hauptsache, es geschieht was Gutes.
Ja.
Und wenn es dann in Übertreibung geschieht, dass es letzten Endes doch wieder negativ wird, dann muss man schon die Augen und Ohren offen halten. Aber ich würde nicht immer gleich alles abblocken, bevor es überhaupt mal da ist.
Danke, Notke.
Vielen Dank fürs Einschalten. Weitere Informationen unter www.die-tagespost.de. Die-tagespost.de.